Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, Ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success.
Auch im Private-Equity-Geschäft machen die Investoren Druck, dass ihr Geld grüner investiert wird. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge von Finance TV. Dieser Trend sorgt auch für interessante Neuerungen im Geschäft, speziell im Private-Equity-Geschäft. Und eine davon stellen wir Ihnen heute vor, nämlich ein Buyout-Fonds, der genau mit dem Ziel jetzt gerade eingesammelt wird, Unternehmen zu erwerben, die eine grüne Transformation durchlaufen, sprich, die ihren CO2-Fußabdruck systematisch reduzieren wollen, aber mit den Instrumenten eines Private-Equity-Geschäfts. Wie das funktioniert, wer der Investor ist und warum das Ganze gemacht wird, das erfahren wir heute von dem Partner, der dieses Projekt betreut, nämlich Fabian Söfke von Argos With You. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo, guten Morgen.
Erstmal die Frage, wie läuft denn das Fundraising? Haben Sie schon erste Meilensteine erreicht?
Also entgegengesetzt des Umfelds, was wir dort draußen alle seit mehreren Monaten wahrnehmen, sind wir sehr zufrieden. Haben im letzten Jahr das erste und das zweite Closing abhalten können, haben mit 60% des Zielvolumens von 300 Millionen eingesammelt und sind sehr zuversichtlich, dass wir das Fundraising diesen Sommer abschließen.
Wie war denn das Feedback der Investoren explizit auf Ihren Dekarbonisierungsansatz, das Sie mit dem Investmentstil verknüpfen?
Also man beobachtet, zumindest so unsere Wahrnehmung, generell einen Umbruch dort draußen. Die Investorenlandschaft ist generell geneigt, da nachhaltiger zu investieren und im Speziellen auch in die Energiewende, in die Dekarbonisierung von Unternehmen. Das betrifft nicht nur eine Gruppe, das geht von Einzelpersonen über Single, Multifamily Offices zu den großen Kapitalsammelstellen bis hin zu Staatsfonds. Hier tun sich immer neue Strategien auf, neue Teams werden gebildet, die genau diese Ansätze verfolgen und somit haben wir da eine sehr positive Resonanz bisher erfahren dürfen.
Was ich interessant finde, ist, Ihr Fonds ist Artikel 9 compliant, was ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen ein kritisches Thema war. Salopp gesagt, BaFin zertifiziert grün. Obwohl Sie ja keine grünen Unternehmen erwerben, sondern Unternehmen, die vielleicht braun oder grau sind und die Sie begleiten wollen, auf dem Weg grün zu werden. Jetzt frage ich mich, müssen Sie denn im Rahmen dieses Artikel 19 zumindest ex post nachweisen, dass Sie wirklich die Unternehmen dekarbonisiert haben?
Also es ist Bestandteil unserer Strategie, dass das das erklärte Ziel ist. Und im Rahmen der Regulatorik, im Rahmen der diversen KPIs, die man nachhalten muss, wird sich das eben auch zeigen, dass die Unternehmen grüner werden. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück zur Strategie an sich. Artikel 8, Artikel 9, nachhaltige Investitionen, umfasst immer primär oder der initiale Gedanke ist, dass es bereits grüne Unternehmen sind. Artikel 9.3 eröffnet dort das Feld, dass sich die Transformation begleiten kann, also heute in noch graue Unternehmen investieren darf, diese dann bei der Transformation begleite und grüner mache. Wir haben ein Kernziel, das ist die Reduktion um 7,5% der Emissionen pro Jahr gemessen am Umsatz. Diesem Ziel lassen wir uns auch messen. Das ist am Ende Paris-aligned und das werden wir auch erreichen.
Aber könnten Sie sich am Ende des Fonds theoretisch hinstellen und sagen, wir haben es versucht, wir haben es nicht erreicht, Pech gehabt und dann wäre es halt sozusagen ein richtig schmutziger Artikel 9 Fonds gewesen?
In der Theorie ja, ist mit Sicherheit nicht unser Bestreben, weil das auch mittelfristig für das Unternehmen alles andere als hilfreich wäre. Wir haben diese 7,5% auch an die Übergewinnerreichung gelinkt. Also würden wir diese 7,5% nicht erreichen, ist ein Viertel unseres Carried Interest, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, at risk. Wir wählen die Unternehmen so aus, dass wirklich schon beim Entry es sehr visibel ist, wie der Dekarbonisierungspfad aussehen wird. Also wir gehen keine Wette ein auf Technologien, die erst kommen oder in der Entwicklung sind, sondern haben wir konkrete Maßnahmen geknüpft an Investitionen, an Initiativen, die wir dann über die Haltedauer umsetzen, um dieses Ziel zu erreichen.
Was sind denn Ihre Zielunternehmen? Größe, Region, vielleicht Industrie?
Mit der Region beginnt. Unsere Unternehmung ist paneuropäisch aufgestellt und hier sind wir auch mit dem neuen Produkt in den Kernländern aktiv, meint Frankreich, Italien, Benelux und die Dachregion. Größe ab 5 Millionen EBITDA schauen wir uns Unternehmen an. Equity-Investitionen unsererseits liegen zwischen 15 und 50 Millionen. Mit Co-Investitionen kann man Unternehmenswerte bis zu 150 Millionen am Ende des Tages abbilden. Eine erste Transaktion haben wir im letzten Jahr in Italien getätigt, ein Transport- und Logistikunternehmen. Hier sind wir auch, was den Unternehmenswert betrifft, deutlich dreistellig. und haben hier ein Unternehmen, was wir bei der Dekarbonisierung insofern begleiten, als dass wir die gesamte Flotte auf HVO umstellen. Hört sich erstmal trivial an, ist dann in der Umsetzung gar nicht so einfach, weil sie an die Mengen kommen müssen, weil sie Preise sichern müssen, das über einen langen Zeitraum auch die Fremdflotte umstellen müssen. Aber das wäre jetzt ein Beispiel, wo wir schon diese konkreten Maßnahmen im Vorfeld definiert haben, diese jetzt umsetzen und da auch eine Visibilität auf der Dekarbonisierungstrajectory haben.
Da sind wir jetzt eigentlich schon im Thema Value Creation, die ja bei Ihnen wahrscheinlich auch sehr stark verknüpft ist mit der Dekarbonisierung der Unternehmen und dadurch den ökonomischen Verbesserungen und den Ratingverbesserungen. Haben Sie auf Vorebene einen vordefinierten Ansatz, was Sie eigentlich immer so auf Ebene der Portfoliounternehmen dann durchexerzieren wollen? Oder ist es eher opportunistisch?
Es ist am Ende opportunistisch, weil jedes Unternehmen ist anders. Es gibt, würde ich sagen, für jedes Unternehmen gewisse Layer, die überall zutreffen. Sei es Strom, sei es Logistik. Das ist dann am Ende egal, in welcher Branche ich tätig bin, weil ich hier immer einen Dekarbonisierungsansatz finden werde. Aber beginnend, als wir vor bald drei Jahren mit dem Produkt begonnen haben, dieses zu skizzieren, zu entwerfen, haben wir auch angefangen, proprietäre Tools zu entwickeln. Also ein Ansatz ist es bei uns, dass wir ein Tool haben, welches es uns ermöglicht, outside-in erstmal überhaupt zu approximieren, wie hoch ist denn der Fußabdruck eines Unternehmens. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt haben wir über 11 Industrien ein Tool entwickelt, was es uns erlaubt, erste Ansätze zu identifizieren, technisch. Was ist überhaupt möglich? Wie viel kostet das? Wie mature ist die etwaige Technologie, die eingesetzt wird? Was ist der Einfluss auf meine Kostenstruktur? Dann beginnen wir im Rahmen der klassischen Due Diligence, die wir es bei einem Buyout-Fonds wie üblich durchführen, haben jetzt aber noch einen Workstream on top, das ist die Dekarbonisierungs-DD. Das sind in der Regel dann wirklich Industrieexperten, Ingenieure, die sich die Produktionsstätte angucken, schauen, was ist möglich, welchen Einfluss hat das, was kostet es, was kann ich dort sparen, wo kann ich beispielsweise auch beim Materialfluss optimieren, mehr recycelte Materialien einsetzen etc. pp. Und dann ist es wirklich Case by Case individuell gestrickt, wie der Dekarbonisierungspfad aussieht.
Haben Sie auch ein spezielles Team aufgebaut, das die Unternehmen systematisch unterstützt bei solchen Sachen?
Wir haben im Gegensatz zu anderen Investoren die Teams nicht getrennt im Sinne von Investment-Team und Operations-Team. Bei uns ist es ein Team. Was wir aber getan haben, ist im Rahmen dieser Strategie, dass wir weitere Personen an Bord geholt haben, die dezidiert diese Dekarbonisierungsexpertise aufweisen, nicht aus dem Private-Equity-Umfeld kommen und uns dort eben entsprechend zusammen mit dem Ökosystem, was wir aufgebaut haben, unterstützen.
Ich habe noch eine letzte Frage zur Logik. Meistens erfordern solche Dekarbonisierungsprojekte ja starke Sprunginvestitionen, was ja erstmal auf den Cashflow lastet und die Debt Capacity vielleicht auch mindert, was eigentlich im Buyout-Profil abträglich ist. Wie ist das in Ihrem Fall?
Also historisch, und das betrifft uns generell als Investor, waren wir immer relativ human, was Leverage-Quoten betrifft. Kann ich konkret sein, 2,4 mal EBITDA at Entry haben wir über die letzten 20 Jahre als Leverage aufgezeigt. Hier gebe ich Ihnen recht, der initiale CapEx ist oft höher, was die Leverage-Quote mindert. Nichtsdestotrotz führt dieser initiale CapEx oft zu weniger Volatilität in der Kostenstruktur, weil ich besser planen kann, was Energiekosten insbesondere betrifft, und zu effizienteren Prozessen, also weniger Verbrauch. Also ich habe ein initiales Investment, ja, was am Ende mein Produkt grüner macht, habe aber eine Erleichterung in meiner Kostenstruktur, in der Regel über die Haltedauer.
Dann zum Schluss zu den kurzen drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Die erste würde ich gerne ein, zwei Namen von Ihnen haben. In welchen ein bis zwei Branchen sehen Sie denn die größten noch ungenutzten Potenziale zur Reduktion des CO2-Ausstoßes?
Alle wirklich heavy produzierenden Industrien, schauen uns gerade was im Bereich Glas an. Auch der Bereich Chemie ist sehr interessant, eigentlich alle Industrien, die dem ETS-Handel unterliegen am Ende des Tages.
Eine zweite Frage, eine Ja-Nein-Frage. Lassen Sie sich für so einen Value-Creation-Ansatz höhere Management-Fees durchsetzen als für einen Plain-Vanilla-Buyout-Fonds?
Nein.
Die Antwort kam schnell. Und die letzte Frage. Werden im Jahr 2030 mehr als 50% der neu geraisten Private Equity Fonds einen grünen Ansatz verfolgen?
Ja, bin ich mir sehr sicher und würde ich mir wünschen.
Private Equity wird grün, das ist eine der Botschaften, die wir heute aus unserem Gespräch mitnehmen. Danke für Ihren Besuch bei uns, Fabian Söfke, und danke, dass Sie uns Einblick gegeben haben in ein neues Projekt. Das war's für heute bei Finance TV. Wir hoffen, die Sendung hat Ihnen gefallen und Ihr Interesse geweckt. Nächste Woche ist Bernhard Brinker hier bei uns zu Gast. Er wurde vor 5 Jahren bei JP Morgan angestellt, um die Mittelstandsoffensive der Bank voranzutreiben. Jetzt ziehen wir Bilanz. Hat sie ihre Ziele erreicht? Was hat die Bank für die nächsten paar Jahre vor? Bernhard Brinker bei Finance TV nächste Woche hier. Schauen Sie dann wieder rein. Bis dahin alles Gute und bis bald.